Wer von euch schaut sich gerne Anwaltsserien an? Was ist eure Lieblingsanwaltsserie? Suits? Ich glaube, das gibt ja auch viele. Es gibt ja auch, glaube ich, deutsche Anwaltsserien auch noch. Ja, also das sind nur ein paar Beispiele. Ich kann mich erinnern an die 90er Jahre, wo Ally McPeel immer jeden Samstag gespielt war. Das war so in unsere Edo und ich Zeiten, Samstagnachmittag am Sofa, Ally McPeel schauen. Einfach spannend, ja. Und irgendwie, unser heutiger Bibeltext, der könnte direkt das Drehbuch für so eine Anwaltsserie sein, ja. Deswegen dieser Konnex. In einer Anwaltsserie gibt es immer so drei wichtige Personen. Das ist ein Anwalt, also entweder ein Anwalt, der verteidigt, oder ein Anwalt, der anklagt. Dann gibt es einen Angeklagten und einen Richter. Und genau die drei sind auch die Hauptpersonen in unserem heutigen Text. Wir sind in Apostelgeschichte 24. Und auch hier gibt es drei Hauptpersonen, einen Anwalt, einen Angeklagten und einen Richter. Der Anwalt ist nicht irgendein Anwalt. Es ist Tertullus, der Haus- und Hofanwalt der jüdischen Obrigkeit, ein Meister seines Faches, ein Meister der Rhetorik. Der Angeklagte ist Paulus. Letzte Woche haben wir gehört, wie er in Jerusalem unter fadenscheinigen Gründen festgenommen wurde und dann von den Römern in Schutzhaft genommen wurde und schließlich nach Caesarea in die römische Provinzhauptstadt gebracht wurde, damit hier sein Fall vor dem Statthalter persönlich verhandelt werden soll. Und heute ist es dann soweit. Ja, und in die Rolle des Richters schlüpft der römische Statthalter Felix höchstpersönlich. Er ist die oberste Instanz der Provinz Judäa und wie wir letzte Woche gehört haben, nur noch der Kaiser ist über ihm. Ja, und Lukas erzählt uns in Kapitel 24 der Apostelgeschichte einfach neutral die Fakten, was passiert ist. Aber ich lade euch heute ein, euch einmal selbst in diese drei Personen hineinzudenken. Wie wäre es, wenn du damals der Anwalt, der Anklager gewesen wärst? Oder du in der Rolle des Paulus gewesen wärst? Oder du in der Rolle des Statthalters Felix? Wo findest du dich wieder? Lukas beginnt seinen Bericht mit dem Anwalt. Wir befinden uns in Caesarea, im Palast des römischen Statthalters. Das ist, was man heute noch davon sehen kann. Und Paulus wurde nach Morddrohungen gegen ihn mit massivem Geleitschutz, also wirklich, die haben alles aufgeboten, die Römer, was sie konnten, wurde von Jerusalem hierher gebracht. Und nun geht es weiter. 5 Tage später traf der hohe Priester Hananias mit einigen führenden Männern der Juden und dem Anwalt Tertullus ein, um gegen Paulus Anklage zu erheben. Als Paulus hereingerufen wurde, erhob Tertullus in folgender Rede vor dem Statthalter Anklage gegen ihn. Sehr verehrter Felix, du hast uns Juden Frieden verschafft und für uns Reformen durchgeführt. Für all das sind wir dir sehr dankbar. Doch um dich nicht zu langweilen, bitte ich nur einen Augenblick um deine freundliche Aufmerksamkeit, um dir kurz unser Anliegen gegen diesen Mann darzulegen. Denn wir haben festgestellt, dass er ein Unruhestifter ist, der überall in der Welt die Juden zu Aufständen und zu Rebellionen gegen die römische Regierung aufhetzt. Er ist einer der Anführer der Sekte der Nazarener. Als wir ihn verhafteten, war er soeben im Begriff, den Tempel zu entweihen. Wir hätten ihn nach unserem Gesetz verurteilt, doch Lysias, der Befehlshaber des Regiments, kam und nahm ihn uns mit Gewalt weg. Er befahl seinen Anklägern, vor dir zu erscheinen. Die Wahrheit unserer Anklagen kannst du überprüfen, indem du uns selbst verhörst. An dieser Stelle pflichteten die anderen Juden ihm bei und erklärten alles, was Tertullus behauptet hatte, selber. Tertullus ist ein Meister seines Fachs. Er weiß genau, mit wem er es hier zu tun hat. Also beginnt er einfach damit, Felix zu schmeicheln, bedankt sich bei ihm und gibt sich unterwürfig. Er weiß, dass Felix ein vielbeschäftigter Mann ist und will ihm nicht die Zeit stehlen. Entschuldigt sich fast dafür, dass sie jetzt da hier irgendwie aufgetaucht sind mit dieser Lappalie, dass dieser Fall ganz unnötig hier aufgeschlagen ist und liefert Felix kurz und knapp genau die richtigen Stichworte, damit Paulus schnell verurteilt wird. Unruhestifter, Rebellion, ein Aufhetzer, ein Anführer einer Sekte. Tertullus weiß, dass der römische Statthalter genau das in seiner Provinz nicht brauchen kann. Genau das kann er nicht brauchen. Denn wenn der Kaiser erfahren sollte, dass in der Provinz des Felix Unruhen oder Rebellion irgendwie ein Anschein davon da sein sollte oder irgendwelche Sekten ihr Unwesen treiben, dann würde der Statthalter Felix Probleme bekommen. Und so mit diesen Stichworten gibt es sozusagen die nötigen Argumente, dass er einfach ganz schnell das Problem wieder loswerden kann. Er ist gut. Er ist wirklich, wirklich gut. Ich vermute, dass keiner von uns Anwalt ist. Nehme ich mal stark an. Also. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir vielleicht ein bisschen schwerfällt, so in die Rolle eines Anwalts sich quasi hineinzudenken. Aber ehrlich gesagt, ich sehe hier einen Mann, der eine Sache wirklich, wirklich gut kann. Er hat ein Talent, ein rhetorisches Talent. Er kann sich sehr gut in Situationen und in Menschen hineinspüren. Und er hat sein Talent geübt, jahrelang trainiert. Er ist wirklich, wirklich gut in einer Sache. Und ich bin sicher, dass auch du ein Talent hast. Auch du hast etwas, was du wirklich, wirklich gut kannst. Und vielleicht hast du es auch über die Jahre einfach üben können, ausbauen können, trainieren können. Und du bist wirklich gut darin geworden, in dem, was du kannst, in dem, was dein Talent ist. Aber schau dir an, was Tertullus mit seinem Talent macht. Er weiß, auf was für dünnen Beinen diese Anklage steht. Er weiß, dass es eigentlich überhaupt keine Beweise für diese Anklage gibt. Und trotzdem lässt er sich vom jüdischen Hohepriester dazu benutzen, Paulus anzuklagen. Trotzdem spielt er sein Talent aus und versucht, Felix gekonnt um den Finger zu wickeln. Wofür verwendest du dein Talent? Lass du dich auch benutzen? Für wen setzt du deine Fähigkeiten ein? Aber schauen wir, wie es weitergeht.
Vers 10.
Der Statthalter bedeutete Paulus, aufzustehen und zu sprechen. Also Paulus hat keinen Anwalt, der für ihn spricht, wie wir es aus unseren klassischen Anwaltsserien kennen. Da gibt es den Anwalt der Anklage, Anwalt der Verteidigung. Aber Paulus spricht für sich selbst, aber irgendwie, ich glaube, das macht nichts, weil Paulus ist rhetorisch auch sehr, sehr gut. Er kennt auch seine Rechte. Das ist auch der Grund, warum er nicht in einem jüdischen Gefängnis gerade sitzt, sondern weil er hat sich auf sein römisches Bürgerrecht berufen. Er kennt seine Rechte. Und er kann auch gut formulieren. Das werden wir gleich merken. Paulus sagte: Ich weiß, Herr, dass du schon seit Jahren Richter für jüdische Angelegenheiten bist und das gibt mir Sicherheit, wenn ich nun meine Verteidigung vorbringe. Du kannst ohne weiteres feststellen, dass es höchstens 12 Tage her ist, seit ich nach Jerusalem gekommen bin, um im Tempel zu Gott zu beten. Ich stritt mit niemandem im Tempel, noch habe ich in irgendeiner Synagoge oder auf den Straßen der Stadt einen Aufruhr angezettelt. Diese Männer können mit Sicherheit nicht beweisen, was sie gegen mich vorbringen. Auch Paulus beginnt damit, dass er Felix direkt anspricht, aber er appelliert an seine Rolle als gerechter Richter. Und dann beginnt Paulus ganz ruhig einfach die Fakten aufzulisten. Fakten, die leicht überprüfbar waren und im Widerspruch zur Anklage stehen. Vers 14. Ich gebe allerdings zu, dass ich dem neuen Glauben folge, den Sie als Sekte bezeichnen. Ich bete daher den Gott unserer Vorfahren an, indem ich an alles glaube, was im jüdischen Gesetz und in den prophetischen Büchern steht. Genau wie diese Männer hoffe ich im Vertrauen auf Gott darauf, dass er sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten auferwecken wird. Aus diesem Grund versuche ich immer, mir vor Gott und den Menschen ein reines Gewissen zu bewahren. Genauso ruhig erklärt er, was es mit dieser Sekte zu tun hat. Und dass sie nicht im Widerspruch zum jüdischen Gesetz oder zu den jüdischen Schriften steht. Und dass der neue Glaube ihn nicht dazu treibt, irgendwelche bösen Dinge zu tun, sondern im Gegenteil, er bewegt ihn dazu, ein reines Gewissen zu haben. Ein reines Gewissen zu bewahren. Vers 17. Nachdem ich mehrere Jahre fort war, kehrte ich nach Jerusalem zurück, um meinem Volk Geld zur Unterstützung zu bringen und Gott zu opfern. Meine Ankläger sahen mich im Tempel, als ich gerade eine Reinigungszeremonie erfüllte. Ich hatte keine Menschenmenge um mich versammelt. Und es kam auch nicht zu einem Aufstand. Aber es waren einige Juden aus der Provinz Asien dort. Diese Leute sollten eigentlich jetzt hier sein, um Anklage zu erheben, wenn sie mir irgendetwas vorzuwerfen haben. Frag doch diese Männer hier, welches Unrecht der jüdische Hohe Rat mir nachgewiesen hat. Abgesehen von meinem Ausruf, ich stehe hier vor Gericht, weil ich an die Auferstehung von den Toten glaube. Also ehrlich gesagt, ich glaube, Paulus braucht keinen Anwalt. Er kann sehr gut für sich selbst verteidigen. Aber vielleicht versetzen wir es doch noch mal ganz kurz auch in seine Rolle, in seine Welt hinein. Er war einmal ein angesehener Pharisäer gewesen. Die ihn jetzt da anklagen und den Tod sehen wollen, das waren einmal seine Kollegen. Als Saulus war er Teil ihrer Gruppe und sogar ein angesehener Teil ihrer Gruppe. Doch dann ist Jesus passiert. Und aus dem Saulus wurde Paulus. Auf einmal verstand er, dass Jesus tatsächlich der Messias war, der Retter, der von den Sünden starb, von den Toten auferweckt wurde und nun zur Rechten Gottes sitzt. Und so ist er in den Dienst für Jesus gestiegen, hat weite Reisen unternommen, hat sich vom Heiligen Geist führen lassen. Und nun hat ihn der Heilige Geist zurück in seine alte Heimat geführt, zurück zu den alten Freunden, die ihn nun lieber tot sehen wollten. Gott hatte ihn vorgewarnt, dass Fesseln auf ihn warten würden. Und so kam es. Paulus war nun gefesselt. Er war ein Gefangener. Er war nicht mehr sein eigener Herr, sondern der römischen Obrigkeit ausgeliefert. Für uns mag sich das furchtbar anhören. Aber für Paulus war es auch eine Bestätigung, dass er sich auf Gott verlassen kann. Er kann sich auf Gott verlassen. Gott hat gesagt, dass es Fesseln geben würde. Und wumm, da sind sie. Da sind die Fesseln. Gott hält Wort. Und letzte Woche gab Gott Paulus noch eine Vision. Habt ihr das letzte Woche mitbekommen, was Gott Paulus gesagt hat? Kapitel 23, 11 war das. Da ist Gott in der Nacht Paulus erschienen und hat ihm gesagt, sei zuversichtlich, Paulus, sei zuversichtlich. Genauso wie du den Menschen hier in Jerusalem von mir erzählt hast, musst du meine Botschaft auch in Rom predigen. Und so stand Paulus nun in Fesseln vor dem mächtigen Felix und konnte ganz entspannt sein, denn er wusste, so ist, Gott hat versprochen, dass ich befesselt bin, ich habe Fesseln. Gott hat versprochen, dass ich auch in Rom noch reden werde und ich bin noch nicht in Rom. Das hier ist noch nicht die Endstation. Der Weg wird ihn noch irgendwie irgendwann nach Rom führen. Und egal, was bis dahin passieren würde, egal wie lange der Weg dauern würde, Gott war da. Er war nicht allein. Und so konnte er wirklich ruhig und gelassen vor Felix seine Argumentation bringen. Lebst du auch in dieser Zuversicht, dass du nicht allein bist, dass Gott bei dir ist und dich trägt? Mal schauen, wie es weitergeht. 22, Vers 22. Felix, der mit der neuen Glaubenslehre recht gut vertraut war, vertagte die Anhörung und sagte: Wartet, bis Lysias, der Befehlshaber des Regiments, eintrifft, dann werde ich den Fall entscheiden. Er gab einem Offizier Anweisung, Paulus zwar in Gewahrsam zu halten, aber ihm Freiheiten einzuräumen. So durfte er Besuch von seinen Freunden haben, die für seine Bedürfnisse sorgten. Naja, das klingt doch jetzt schon ein bisschen positiver. Felix hat sich nicht von dem Tertullus unter den Finger wickeln lassen und er kennt sich sogar mit dem christlichen Glauben ein bisschen aus. Und obwohl Paulus jetzt immer noch ein Gefangener ist, in Gefangenschaft ist, wird das Ganze doch ein bisschen gelockert, ein bisschen lockerer. Na schau, Paulus, ist doch gut gelaufen. Hm? Der Felix mag dich. Einfach den Ball ein bisschen niedrig halten, dann wird das schon. Ein paar Tage später kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die Jüdin war. Sie ließen Paulus holen und hörten zu, während er ihnen vom Glauben an Christus Jesus erzählte. Doch als er mit ihnen über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht sprach, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Für den Augenblick kannst du gehen, entgegnete er. Zu einem passenden Zeitpunkt werde ich dich dann wiederholen lassen. Na, geh, Paulus. Musstest du unbedingt diese heißen Eisen ansprechen, war das klug. Aber Paulus ging es nicht darum, klug zu sein. Es ging ihm darum, egal wo er ist, Gott treu zu sein und ihm zu dienen und seiner Sache zu dienen. Und so sprach er einfach offen und ehrlich über Jesus. Und dazu gehören auch die Themen Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und das kommende Gericht. Aber zum Glück hat er Felix nicht ganz verschreckt. Vers 26. Außerdem hoffte Felix, dass Paulus ihm ein Bestechungsgeld anbieten würde. Deshalb ließ er ihn öfter holen und unterhielt sich mit ihm. Und auf diese Weise vergingen 2 Jahre. 2 ganze Jahre. Dann wurde Portius Festus Nachfolger von Felix. Und weil Felix sich bei den Juden beliebt machen wollte, ließ er Paulus nicht frei, sondern hielt ihn weiter im Gefängnis in Haft. Na gut, also wir sind jetzt ein bisschen so in die Welt von Tertullus eingetaucht, in die Welt des Paulus eingetaucht. Was ist eure Meinung von Felix? Wie erlebt ihr diesen Menschen? Was würdet ihr so sagen? Was ist euer erster Eindruck?
Na, der nutzt sein Amt aus, um sich zu bereichern. Mhm. Und er wird angesehen sein bei den Menschen. Mhm.
Klassischer römischer Staatsbürger
oder
Römerbeamter.
Ja, genau.
Ja, einerseits doch interessiert am Glauben auch.
Ja.
Aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann zieht er sein Interesse doch zurück, leider.
Mhm. Ja. Felix ist der mächtigste Mann der jüdischen Provinz. Und trotzdem spielt er ein Spiel. Auf der einen Seite dient er dem Kaiser und muss schauen, dass der Kaiser mit ihm zufrieden ist. Und offensichtlich hat er bis jetzt das Spiel sehr gut gespielt, weil sonst wäre er nicht Statthalter geworden, vom Kaiser ernannt. Aber gleichzeitig will er auch den Juden gefallen. Auf der einen Seite findet er offenbar Paulus sympathisch und er hält sich gerne mit ihm. Aber gleichzeitig behält er ihn als Gefangenen. Auf der einen Seite hält er ihn für unschuldig, aber gleichzeitig fällt er auch kein offizielles Urteil. Sondern lässt ihn diesen Prozess absichtlich in diesen Schwebezustand. Die Juden bekommen nicht das, was sie wollen, aber gleichzeitig irgendwie doch. Denn Paulus, solange der im Gefängnis ist, kann er nicht so viel anstellen. Machst du auch gerne so einen Eiertanz? Dass du versuchst, allen irgendwie recht zu machen und bei allen irgendwie beliebt zu sein? Versuchst du, alle in deinem Leben irgendwie zufriedenzustellen? Wobei, Felix macht da echt noch mehr, gell? Er versucht, auf Kosten anderer Menschen das meiste für sich herauszuholen. Er hofft auf dieses Bestechungsgeld. In der idealen Welt von Felix ist er bei allen beliebt und wird von allen Seiten mit Geld und Reichtum überhäuft und steht auch noch in Gottes Gunst, weil er ja eine jüdische Frau hat und gerne über jüdische Angelegenheit richtet. Warum muss ich irgendwie an eine bekannte politische Persönlichkeit aktuell denken bei diesen Dingen? Ich weiß es nicht. Ist das auch deine Idealvorstellung? Gott und die Welt liebt dich und überschüttet dich mit Glück und Wohlstand. Aber Gott sieht das Herz von Felix und was dort wirklich vor sich geht in diesem Mann. Und sozusagen schlüpfen wir ein bisschen mal in Gottes Rolle hinein. Und so sorgt Gott dafür, dass Paulus in das Haus des Felix kommt. Und durch Paulus redet Gott zu Felix und berührt sein Innerstes. Gott legt seinen Finger vorsichtig, aber doch auf den wunden Punkt von Felix, auf seine tiefsten Ängste, auf das, was eigentlich tief drinnen in ihm vorgeht. Und bei Felix hat dieser wunde Punkt irgendwie mit Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und mit dem Gericht zu tun. Gerechtigkeit bedeutet das Richtige tun. Enthaltsamkeit bedeutet etwas, auf etwas verzichten können. Und das kommen die Gerichter damit zu tun, von einem Höheren entweder angenommen oder abgelehnt zu werden. Gott gab Felix die Gelegenheit, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen. Aber gerade noch rechtzeitig zieht Felix die Notbremse und ergreift die Gelegenheit und bricht diesen Punkt ab. Für den Augenblick kannst du gehen. Zu einem passenden Zeitpunkt werde ich dich dann wiederholen lassen. Da war dieser kurze Moment, wo Gott so nah an Felix war wie noch nie zuvor und nie wieder. Den Aufwand, den Gott bei Felix treibt, um in sein Leben zu sprechen, genau den gleichen Aufwand treibt er auch bei dir. Und die Frage ist, welchen Weg gehst du? Gehst du den Weg des Tertullus, der mit seinem Talent dem Bestbietenden dient und auch wenn es bedeuten muss, etwas Unrechtes zu tun? Gehst du den Weg des Felix, der bei allen beliebt sein möchte, der nur seinen eigenen Vorteil sucht, aber der Gott nicht nah an sich heranlässt? Oder gehst du den Weg des Paulus, der Gott nah an sich heranlässt, der sich ihm anvertraut, der sich von ihm führen lässt und egal wo er ist, Gottes Sache dient? Gehst du den Weg des Tertullus, der in der Welt der Mächtigen und Reichen sich gut zu Hause fühlt und das Spiel einfach mitspielt. Er weiß genau, was der Pfarrer Felix hören möchte, wie er seine Gunst, in seinem Gunstbereich bleibt. Er spielt das Spiel mit. Damit tut er Felix nichts Gutes. Er tut auch nur sich etwas Gutes. Oder gehst du den Weg des Paulus, der das Spiel nicht mehr spielt? Der es könnte. Er kann auch gut reden. Er kann auch gut reden. Aber er spielt das Spiel nicht mit. Und er konfrontiert Felix mit der Wahrheit. Mit den Dingen, die eigentlich tief in seinem Innersten vor sich gehen. Ich möchte gerne mit dem Eingangspsalm enden. Denn eigentlich hat Paulus diesen Vers gelebt, kann man sagen. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll, und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben. Denn du bist der Gott, der mich rettet. Nicht der Kaiser, nicht meine Beliebtheit, nicht der Erfolg, nicht der Reichtum. Du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit, immer.